Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns heute mit dem Bibeltext in Hebräer Kapitel 10 beschäftigen. Und ich habe auf jeden zweiten Platz, auf jeden zweiten Platz habe ich ein Blatt gelegt, wo auch der Text drinnen ist. Also falls du keine Bibel dabei hast, schau einfach bei deinem Nachbarn mit. Danke, Timo, dass du es schon vorgelesen hast. Ich bete mit uns. Vater, wir staunen und sind froh und dankbar, dass wir Zutritt haben zu dir, dass du mich jetzt hörst, dass du unsere Gebete hörst und dass du sprichst. Sprich du zu uns jetzt deine Worte. Ermutige du uns und mach du uns zu Menschen, die andere ermutigen, zu ermutigenden Menschen. Amen. Ein Bub steht oben am 3-Meter-Brett und er traut sich nicht so recht runter. Hilft es da raufzuschreien: Du Feigling, da ist noch niemand dran gestorben. So wird der Bub vielleicht nicht mehr ins Schwimmbad kommen und ein olympischer Turmspringer werden. Aber es gibt auch Ermutigung. Das, was ich vorhin gerade gesagt habe, das wäre Entmutigung. Aber es gibt auch Ermutigung. Ich habe mal einen Vortrag mit Bill Gates angeschaut, dem großzügigsten Menschen der Welt. Und er hat über verschiedene Probleme geredet, die er lösen will. Und dabei hat er immer wieder gesagt: Aber ich bin optimistisch. Und sein Optimismus war irgendwie ansteckend. Er hat die Mittel, er hat das Wissen, er hat den Plan, er hat den Optimismus. Das ermutigt. Und das ist auch unsere Aufgabe füreinander. In der Bibel steht eindeutig da: ermutigt einander. In unserer Bibelstelle steht das in Vers 25, aber es gibt eben verschiedene Arten, das zu übersetzen. Die einen sagen: ermutigt einander, macht euch Mut, ermuntert euch. Und die anderen sagen: ermahnt einander. Und eine Übersetzung, die macht es ganz gefinkelt, die schreibt gleich hin: ermutigt und ermahnt einander. Ermutigung und Ermahnung, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ermahnen, das warnt vor schlimmen, schlimmen Konsequenzen von falschen Handlungen. Ermutigen gibt Ansporn zum richtigen Handeln. Und beides ist gut. Das Gegenteil von beidem wäre nämlich: Du bist mir egal. Und deswegen kriegst du weder noch. Oder noch schlimmer: Ich mag dich nicht und deswegen mache ich dich jetzt nieder. So wie den Buben auf dem Sprungbrett. Hebräer 10, 25. Ermutigt einander. Wozu? Ein Hobby anzufangen? Ein neues Kuchenrezept auszuprobieren? Nein. Es geht im Hebräerbrief darum, an Jesus dran zu bleiben. Die ersten Leser des Briefes, die waren so kurz davor aufzugeben. Es ist ihnen mies gegangen. Sie wollten zurück in ihr totes, altes Leben, in ihr sinnloses, totes Leben, in ihre alte Religion. Der Hebräerbrief ermutigt und ermahnt sie, das ja nicht zu tun. Jesus ist nämlich viel besser. Er ist besser als die Engel, als Mose, als die Priester, als die vielen Opfer, als der erste Bund, als das Land Israel, als die Stiftshütte und als der Tempel. Bleib dran an Jesus. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Und das ist die Ermutigung, um die es hier geht. Der ganze Brief ist laut Kapitel 13, Vers 22 eine kurze Ermunterung. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 10. Auch da geht es nicht einfach um das neue Hobby oder das Kuchenrezept. Es geht auch hier um das Leben mit Jesus. Um unsere Zuversicht, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Das ist die Ermutigung, die für alles andere im Leben Mut macht. Wenn das unser Ziel ist, dann ändert das das ganze Leben, dann ändert das alles. Dann ist alles im Vergleich dazu packbar. Wir haben also die Zuversicht, steht in Vers 19. Jetzt nicht in unserer Übersetzung, aber es steht wirklich da im Text. Und in Vers 35 steht, werft eure Zuversicht nicht weg. Es geht um das Mut haben. Und wie ermutigt uns Gott da? Ermutigende Tatsachen sind das Erste. Wenn jemand dauernd sagt, ich bin optimistisch, dann frage ich mich, hast du was genommen oder gibt es auch einen Grund dafür? Wie schauen die Tatsachen aus? Und drei große Tatsachen machen uns da Mut. Die erste ist, Jesus ist für uns gestorben. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Die Verse 19 bis 21. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Jesus ist für uns gestorben. Das ist passiert. Es ist eine Tatsache. Und dieser Tod schenkt freien Zugang zu Gott. Menschen sind durch ihre Rebellion gegen Gott von Gott getrennt. Im Alten Testament hat das der Tempel ganz sichtbar gemacht. Gott war unerreichbar hinter einem riesigen Tempel. Aber hinter einem riesigen Vorhang, Entschuldigung. Im Tempel drinnen war ein riesiger Vorhang und dahinter war Gott. Unerreichbar. Aber genau der Vorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist so, als würde Gott sagen, so, ihr könnt jetzt hereinkommen zu mir. Und das ist das Fundament für ein Leben voller Zuversicht. Jesus ist so großartig. Er ist für uns gestorben und wir sind reingewaschen. Vers 22, die zweite Hälfte. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir sind reingewaschen. Der Tod von Jesus, der reinigt dich, wenn du dich Gottes Herrschaft unterstellst. Jesus macht sauber. Das ist eine Tatsache für alle hier, die auf Jesus vertrauen. Und die dritte Tatsache, Gott ist treu, ist die zweite Hälfte von Vers 23. Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Was Gott verspricht, das hält er. Er ist kein Lügner. Er hält seine Versprechen. Das sind drei ermutigende Tatsachen. Jesus ist gestorben und er hat den Weg zu Gott freigemacht. Jesus hat uns sauber gemacht und wir können jetzt rein zu ihm reinkommen. Gott ist treu und er wird sein Versprechen halten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das hängt alles nicht von mir ab. Gott sei Dank. Wenn das von mir abhängen würde, wie entmutigend wäre das dann für mich? Kein Mensch kann den Weg zu Gott selbst freimachen oder sich selbst reinwaschen vor Gott oder Gott zu irgendwas überreden. Das geht nicht. Aber Gott macht alles selbst. Deswegen bin ich optimistisch. Und diese ermutigenden Tatsachen, die sind die Grundlage, das Fundament für ein Leben voller Zuversicht. Und die machen uns zu ermutigenden Menschen. Ermutigende Menschen. Wenn diese Tatsachen dein Leben prägen, dann werden wir ermutigende Menschen sein. Ermutigende Menschen sind nahe bei Gott. Sie leben, Vers 22. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und im festen Glauben. Ermutigende Menschen. Ihr Herz ist voll mit Gott. Ermutigende Menschen sind auch nahe am Himmel. Sie leben, Vers 23. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken. Sie haben eine lebendige Hoffnung auf den Himmel. Und das sieht man, diese Menschen, die bekennen ihre Hoffnung. Und das ist etwas, was uns vielleicht manchmal schwerfällt, an der Hoffnung, die wir bekennen, festzuhalten. Es geht also darum, dass man auch die Hoffnung weitersagt. Und da habe ich einen Kurs für euch anzupreisen, der euch dabei hilft, falls ihr an dem Punkt irgendwie Hilfe braucht, diese Hoffnung zu bekennen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja so eine Art, wie wir uns vorbereiten auf unsere große Aktion im Oktober, die Liebe ohne Ende heißt. Ermutigende Menschen haben Hoffnung und sie bekennen sie. Sie haben Hoffnung auf den Himmel. Und das Dritte ist, ermutigende Menschen sind nahe aneinander. Die leben Vers 24 und 25. Da steht nämlich, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewohnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Ermutigende Menschen tun Gutes. Sie haben das Herz voll mit Gottes Liebe und voller Hoffnung auf den Himmel und sie helfen einander. Und das geht aber nicht aus der Distanz. Ermutigende Menschen sind nahe beieinander. Das Gegenteil ist nicht gut für dich. Du betest weniger, du hörst Gott weniger zu, du lebst mehr und mehr für diese Welt ohne Hoffnung auf den Himmel. Und dann sehen wir deine Gottesferne. Du kommst immer später und du gehst immer früher, ohne Nähe zuzulassen. Das ist nicht gut für dich und es ist auch nicht gut für uns alle. Jetzt werden wir deshalb eine Gemeinde sein mit Strichlisten für Anwesenheit. Hoffentlich nie. Also ich werde das sicher nie tun. Aber es gibt Leute, die haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Was ist mit denen? Wer kann die mal anrufen, besuchen, aber mit dem Herzen voller Hoffnung auf den Himmel und voller der besten Absichten für diese Person? Ermutigende Menschen. Sicher kennst du Leute, wie sie hier beschrieben werden. Das sind so Leute, die sind nah an Gott, das merkt man bei denen. Die haben Hoffnung auf den Himmel, das merkt man auch. Sie haben das Herz voller Gottes Liebe. Und sie sind hilfsbereit. Solche Menschen, die sind echt ermutigend. Und ich schaue euch an und ich sehe einige solche Menschen hier. Ich bin oft entmutigend. Wenn mich was stört, dann schaffe ich es oft nicht, entweder mich nicht davon stören zu lassen oder das dann auf eine nette Art zu sagen. Und das ist echt eine Schwäche von mir. Das tut mir auch leid. Ich hoffe, ich habe dich nicht entmutigt in letzter Zeit. Ich wünsche mir selber, so ein Mensch zu werden, der andere ermutigt. Du vielleicht auch? Ja, es ermutigt, so zu leben. Es ermutigt, nahe bei Gott zu sein. Es ermutigt, real mit dem Himmel zu rechnen. Es ermutigt sogar, anderen zu helfen. Probier's mal aus. Aber vielleicht brauchst du noch mehr Gründe Vielleicht bist du nicht ein Mensch, der wegen den ermutigenden Tatsachen ermutigt wird oder wegen ermutigenden Menschen, sondern vielleicht brauchst du ermutigende Gründe. Und ab 4, Vers 26 lesen wir da jetzt ermutigende Gründe. Der erste lautet ganz schlicht und einfach: Weglaufen wäre dumm. Gott ist gerecht und es kommt ein Gericht. Geh nicht weg. Das ist jetzt mehr so der ermahnende Teil von der Ermutigung. Wer zurückweicht, der trägt eben schlimme Konsequenzen. Es ist dumm und gefährlich, sich von Jesus abzuwenden, weil Jesus so super ist. Am Donnerstag waren viele von uns bei einem Begräbnis und dort habe ich mir wieder gedacht, wie dumm ist es, wie dumm wäre das, wenn du Jesus geschnuppert hast und dich dann für ein Leben ohne Jesus entscheidest. Wie dumm. Eines Tages werden wir alle sterben. Und zwar hoffentlich nicht fern von Gott, nicht gottlos, nicht Gott verlassen, sondern nahe bei ihm, in seiner Liebe drin. Hoffentlich können wir dich als Bruder oder als Schwester beerdigen. Das wäre super. Und das ist jetzt nicht wegen deiner Beerdigung, die hoffentlich noch in weiterer Zukunft ist, obwohl wir das natürlich bei niemandem wissen, bei mir auch nicht. Sondern das ist wegen Gottes Gericht. Hoffentlich ist dir das klar, dass aller Reichtum, aller Erfolg im Beruf, aller Spaß bei deinen Hobbys, alle Ekstasen, alle Räusche, nichts sind im Vergleich zu Jesus. Nur Jesus bringt dich in Gottes Liebe hinein. Was ist Jesus wert für dich? Kann man ihn irgendwie verächtlich behandeln? Wage es ja nicht. Weißt du nicht, dass wir entweder in Gottes liebende Arme fallen oder in seine Hände? Seine gerechten Hände. Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das soll dir jetzt keine Angst machen, aber es ist eine ernste Warnung. Es ist eine ernste Warnung. Spiel dich nicht mit Jesus. Gott lässt sich doch nicht veräppeln. Weglaufen wäre echt dumm. Dumm und gefährlich. Und der zweite Grund ist, wir haben es doch schon anders erlebt. Daran erinnert der Hebräerbrief jetzt seine Leser in Vers 32 bis 34. Er sagt, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen? Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Wenn du vor längerer Zeit Christ geworden bist, dann weißt du, wie es ist, nahe bei Gott zu sein, das Herz voller Hoffnung und voller Liebe zu haben. Du weißt, wie es ist, diese sogenannte erste Liebe. Was wir erlebt haben, das gibt uns Hoffnung. Was du damals alles durchgestanden hast, das ist ein Beweis dafür, dass die Sache mit Jesus stimmt. Dass Gott dich auch durch die nächste Krise hindurchbringen wird. Dass er dich nicht hängen lässt. Du hast allen Grund zur Zuversicht. Erinnere dich daran. Und der letzte Grund lautet, so kommen wir zum Leben. Geduldige Zuversicht führt zum Leben, Vers 39. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wir werden das ewige Leben gewinnen und nicht verloren gehen. Das ist ein sehr ermutigender Grund, an Jesus dran zu bleiben, oder? Ermutigende Tatsachen, Menschen und Gründe. Was folgt daraus für uns? Denk mal, das erste ist, erinnere dich. Erinnere dich an das, was Jesus getan hat, tut und tun wird. Wie geht es konkret? Sich erinnern. Wie macht man das? Sich erinnern. Da fällt dir sicher was ein. Lies die Evangelien wieder jeden Tag zu Hause selbst, jeden Tag ein bisschen und rede immer gleich mit Jesus darüber. Oder schau zum Beispiel jede Woche einen Film über Jesus an. Ja, warum denn nicht? Wir schauen so viele verschiedene Filme an, warum nicht jede Woche einen über Jesus? Es gibt eh viele verschiedene. Oder überleg dir selber, wie du die Erinnerung wachhalten kannst. Und dann sag uns das auch. Sei ein ermutigender Mensch. Wenn du zum Beispiel einen tollen YouTube-Film über Jesus siehst, sag's mir bitte. Ich liebe sowas. Und ich suche immer neue, tolle Filme über Jesus. Und sag's uns allen. Warum nicht? Wir brauchen alle Ermutigung. Erinnere dich. Oder du könntest auch das machen. Du setzt dich hin und du schreibst alles auf, wie dumm es wäre, von Jesus wegzulaufen. Wie würde sich dein Leben ändern? Wie würde es enden? Und wie froh bist du dann, dass es nicht so sein muss? Setz dich hin und schreib das alles auf. Erinnere dich. Oder erinnere dich daran, wie es früher war. Das ist so wichtig. Deswegen gibt es ja zum Beispiel ein Hochzeitsalbum. Manche setzen sich immer wieder hin und schauen das an. Warum denn? Ja, um sich zu erinnern, wie es früher war. Das ermutigt. Und mir ist es gerade so gegangen, aber nicht mit dem Hochzeitsalbum, sondern mit meinen Glückwunschkarten zum 40er. Das ist allerdings jetzt nicht. Ich habe die alle in der Schublade gelassen, weil ich mir gedacht habe, in einem Jahr oder so schaue ich die alle nochmal an. Jetzt habe ich die alle wieder angeschaut. Das ist echt ermutigend. Ich habe einen Freund namens Andrew und der hat zu Hause einen Ordner stehen, auf dem draufsteht Ermutigung für Andrew. Er hat sich einen Ordner gemacht, wo er Sachen sammelt, die ihn ermutigen. Die ihm helfen, an Jesus dran zu bleiben. Es hilft sich zu erinnern, was man mit Jesus erlebt hat. Ich habe in meinem alten Büro zu Hause, bevor das die Buben gekriegt haben und ich kein Büro mehr habe, da habe ich eine Wand voll gemacht, nur mit Einladungszetteln von unserer Gemeinde. Seit 5 Jahren sind wir hier und die Wand war schon fast voll. Das anzuschauen, was Gott da schon gemacht hat in der Zeit, das war toll. Was ermutigt dich? Was hilft dir? Erinnere dich. Erinnere dich. Und das Zweite ist, lebe diese Nähe zu den Christen. Sprich mit anderen Gläubigen über deine Hoffnungen und über deine Ängste. Und sporne mich und uns alle an zu Liebe und zu guten Taten, wie es in Vers 25 steht. Hast du schon mal daran gedacht, jemanden da erinnern, zu Liebe und zu guten Werken anzuspornen? Oder ist das jetzt so, wie wenn aus dem äußeren Weltall ein Gedanke auf einmal da wäre? Das ist interessant, das ist unsere Aufgabe füreinander, uns zu Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Probier es mal aus. Lebe diese Nähe. Wir erinnern uns, wir spornen uns an. Und so kriegen wir Mut und werden zu ermutigenden Menschen. Wir haben Zuversicht. Wir sind nicht so dumm. Wir werfen diese Zuversicht nicht weg. Aber jetzt als letzte Frage, habe ich mir gedacht, da müssen wir noch drüber reden. Was ist denn mit denen von uns, die jetzt Angst haben, schon zu weit von Jesus weg zu sein? Vielleicht hast du diese Angst, dass du schon zu weit von Jesus weggelaufen bist. Ich kenne diese Angst selber auch. Ich habe vor vielen Jahren echt eine Krise gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich schon so lange Christ und immer noch so ein schlechter Mensch. Ich falle immer wieder hin. Ich tue Böses, oft immer wieder dasselbe. Und was ist, wenn ich jetzt bei Jesus endgültig unten durch bin? Ich meine, ist das nicht so ähnlich, wie wir es gelesen haben, dass ich da das Blut des Christus mit Füßen getreten habe? Was ist? Gibt es überhaupt noch Vergebung für mich? Ich war echt fertig. Und wenn es dir so geht, dann gibt es Hoffnung. Viel schlimmer wäre es für dich, wenn Jesus dich nur mehr kalt lässt. Aber wenn diese Sehnsucht nach Vergebung noch da ist, nach einem neuen Anfang, Ja, dann komm zurück und bitte Jesus um Vergebung. Gott ist treu. Er hat versprochen zu vergeben. Er verspricht es uns schwarz auf weiß in der Bibel, dass er uns immer wieder vergeben wird, wenn wir ihn ehrlich um Vergebung bitten. Es steht im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 9. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Missetat. Bitte Gott um Vergebung und bitte um seine Hilfe, anders zu leben. Ich möchte euch jetzt die Gelegenheit geben, kurz zu reflektieren, ob irgendwas da ist, was du jetzt dem Herrn sagen möchtest. Du kannst ihm einfach still die Dinge sagen, die dich jetzt bewegen, die du ihm jetzt sagen möchtest, ohne laute Worte zu sagen. Und ich möchte euch auch sagen, dass wir jetzt gleich im Anschluss des Abendmahl miteinander feiern werden. Das ist eine Art, wie wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Deswegen nütze diese Zeit der Stille jetzt, rede mit Gott und ich werde sie abschließen, bevor wir miteinander das Abendmahl feiern. Vater im Himmel, ich lobe dich dafür, dass du uns Mut machst, dass du uns liebst, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, dass du uns auf einen Weg bringst, der zum Leben führt und nicht zum Verderben. Herr, ich danke dir für die ermutigenden Tatsachen, die Wahrheiten, die nicht von mir abhängen, Gott sei Dank, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du uns rein machst, dass du treu bist. Ich danke dir für ermutigende Menschen unter uns, die nahe bei dir sind und Hoffnung auf den Himmel haben und nahe bei den Menschen sind und hilfsbereit sind. Ich danke dir für die Gründe, die uns Mut machen, für die Erinnerung, wie dumm es wäre, wegzulaufen von dir, für die Erinnerung daran, wie es früher war mit dir, wie lebendig der Glaube ist. Und für die Erinnerung daran, dass wir so zum Leben kommen, wenn wir dir vertrauen. Herr, danke dafür. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Wir haben so ein schlechtes Gedächtnis. Hilf uns, dass wir uns daran erinnern, diese Tatsachen. Und so zu leben als ermutigende Menschen. Und mach du uns auch zu ermutigenden Menschen. Hilf uns, einander zu ermutigen. Jetzt im Gottesdienst und gleich danach, Herr, ich bitte, dass du uns hilfst bei den Gesprächen, die dann kommen, dass wir uns Mut machen gegenseitig. Ja, und ich danke dir, dass wir uns jetzt so an dich erinnern mit dem Abendmahl, wie du es gesagt hast. Amen. Ich lese euch vor die Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth: Vom Herrn selbst stammt die Anweisung, die ich an euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit ihr euch erinnert, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist der neue Bund Gottes, der mit meinem Blut besiegelt wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es, damit ihr euch erinnert, was ich für euch getan habe. So oft ihr also dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist keine magische Angelegenheit, sondern Jesus wollte, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was er getan hat. Und wenn wir das Brot essen, dann erinnert es uns daran und symbolisiert das. Dann ist es ein Zeichen dafür, wie Jesus am Kreuz seinen Körper hergegeben hat, wie er zerrissen wurde, damit der Weg zu Gott frei wird. Und wenn wir das essen, dann sagen wir damit, ja, ich glaube das. Und du, Herr, bist jetzt mein Herr. Und der Traubensaft, der erinnert uns daran.